Der folgende Beitrag ist ein Live-Mitschnitt von der Mein Lieblingsfehler-Session vom Bremer Kongress für Intensivmedizin und Intensivpflege. Jonas und ich haben das Glück, die Mein Lieblingsfehler-Session auch im 2026 wieder anbieten zu können. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Und jetzt viel Spaß bei Paulas Lieblingsfehler.
Bin ich schon online? Ich warte mal, bis die Kamera auf grün geht. Oh, das macht sie gar nicht mehr. Na, also. Dann darf ich Sie einmal hier ganz kurz und ganz herzlich begrüßen zum weiteren Verlauf unseres Livestreams hier. Und mit Ihnen meine ich natürlich Sie hier vor Ort, aber natürlich auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, online. Zunächst einmal geht es um unsere Lieblingsfehler. Eine spannende Session, glaube ich, und finde ich auch eine herausfordernde Session, mal von seinen eigenen Fehlern zu berichten. Den zweiten Teil des Titels spare ich mir mal. Nee, doch, Fuck Up Thursday heißt das. Also wir werden, ja. Wir werden sehen, was da so berichtet wird, total spannend. Und moderiert wird das von Herrn Bülsen und Herrn Doll. Ich darf Ihnen also jetzt einen ganz spannenden Nachmittag wünschen und übergebe an die Moderatoren der nächsten Sitzung, lieber Jonas, Herr Doll, und wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung. Dankeschön.
Ja, herzlich willkommen, schön, dass so viele da sind. Ich will kurz erklären, wie wir auf diese Session gekommen sind. Jonas, Florian Reiferscheid und ich haben nämlich letztes Jahr auf dem Referentenessen gesessen und haben gesagt, wir brauchen eigentlich eine andere Fehlerkultur. Und daraus ist genau vor einem Jahr mein Lieblingsfehler entstanden. Zur Namensgebung des Ganzen, warum mein Lieblingsfehler, warum nennen wir es nicht Morbiditäts-Mortalitätskonferenz? Und da ist uns das aufgefallen. Morbidität, Mortalität ist meistens doch eher negativ besetzt und in den vielen Köpfen ist das doch sind diese Konferenzen angsterfüllt. Man sitzt oder steht seinen eigenen Kollegen gegenüber, man steht vielleicht sogar noch fremden Chefärzten gegenüber und muss sich für seine Fehler rechtfertigen. Und genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen offen über die Fehler reden und wollen, dass wir und andere daraus lernen. Und deswegen haben wir den Namen Mein Lieblingsfehler uns ausgedacht oder Fuck Up Thursday, einfach, dass man sich mal auskotzen kann. Ah, der letzte Dienst war so, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Bei mir in der Klinik ist die eigentliche Fehlerkultur, findet ganz woanders statt, nämlich im NEF-Zimmer. Im NEF-Zimmer steht eine gute Kaffeemaschine und die wertvolle, wichtige Fehlerkultur findet da statt, weil da sitzen wir zusammen und da erzählt der eine, ah, ich hatte da einen Einsatz, da bin ich nicht so zufrieden, wie hättest du denn das gemacht? Und die gute Fehlerkultur, die ist da und nicht bei großen Konferenzen. Und deswegen lasst uns zusammen hier raus ein kleines NEF-Zimmer mit einer kleinen Kaffeemaschine machen und von den Fehlern anderer lernen und nicht versuchen zu verurteilen, sondern das mitzunehmen, was man vielleicht besser machen kann beim nächsten Mal. Ja, und damit darf ich die erste Dozentin nach vorne bitten.
Ja, auch von mir herzlich willkommen zum ersten Lieblingsfehler. Mein Name ist Paula Hofstetter, ich bin Assistenzärztin am Unispital in Basel und bin dort auf dem Weg zur Schweizer Fachärztin für Intensivmedizin. Ich habe meine medizinische Laufbahn in einem mittelgroßen Krankenhaus in Deutschland in der Anästhesie begonnen, bevor ich in die Schweiz gewechselt bin. Und mein Lieblingsfehler kommt auch aus dieser Zeit. Genau, erstmal zum Setting. Der Fehler spielt, wie gesagt, in diesem mittelgroßen Krankenhaus in Deutschland. Es war ein 16-Stunden-Bereitschaftsdienst unter der Woche. Und vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt AssistenzärztInnen ab dem 7. Weiterbildungsmonat ins Dienstgeschehen eingestiegen sind und diese Bereitschaftsdienste gemacht haben als Vordergrund. Dann gab es noch einen Weiterbildungsassistenten der Anästhesie ab dem 13. Weiterbildungsmonat auf der Intensivstation, so für die Intensivstation aber auch als niederschwelliges Backup, den man zwischendrin mal anrufen konnte, wenn man Hilfe brauchte. Und ein Hintergrundoberarzt der Anästhesie im Rufdienst zu Hause. Zu den ProtagonistInnen meines Falls. Das war einerseits ich, zu dem Zeitpunkt seit 9 Monaten Weiterbildungsassistentin der Anästhesie. Dann Schwester Ella, sehr erfahrene Anästhesiepflegekraft, seit 35 Jahren mit im Geschäft, aber auch in der ganzen Abteilung bekannt für ihr manchmal sehr ruppiges Auftreten. Ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, auch bevor uns das passiert ist, schon ein kleines bisschen Angst vor ihr. Dann mein Hintergrundoberarzt an dem Tag war Martin, der lag zu dem Zeitpunkt zu Hause in seinem Bett. Und dann noch das chirurgische Team, bestehend aus Jonas, einem sehr jungen Oberarzt der Unfallchirurgie. Das war sein zweiter Oberarztdienst und sein erster Schenkelhals alleine im Dienst und 2 OTAs. Die Patientin unseres Falls ist Frau Müller, 72 Jahre alt, wurde von dem prämedizierenden Kollegen als ASA 4 eingestuft. Sie hatte sich beim Transfer vom Bett in den Rollstuhl eine Schenkelhalsfraktur zugezogen und sollte einen Gammanagel bekommen. Zu ihren Vorerkrankungen: Frau Müller hat eine chronische Niereninsuffizienz mit einer GFR von ca. 25, eine Adipositas und war eben rollstuhlmobil bei Zustand nach posttraumatischem Querschnitt und hatte sonst noch an Vorerkrankungen eine Hypertonie und ein Vorhofflimmern, das aber nicht antikoaguliert war. Was ist jetzt passiert? Zu Beginn meines Dienstes haben wir erstmal noch die ganzen vom Tagesgeschäft übrig gebliebenen Fälle abgearbeitet und um 23.20 Uhr haben wir Frau Müller dann in den OP eingeschleust für ihre OP. Wir haben alles vorbereitet, sie angekabelt und haben ihr dann einen rosa Zugang gelegt. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie sehr schlechte Venen hatte und wir haben auf die Anlage einer Arterie und auf die Anlage eines zweiten Zugangs verzichtet, einfach weil es nur ein Schenkelhals war und das damals bei uns im aus einfach so üblich war, dass man das mit einem rosa Zugang gemacht hat. Genau, dann 20 Minuten später ungefähr waren wir fertig mit den Vorbereitungen, haben die Patientin eingeleitet. Die Einleitung lief sehr unkompliziert. Der Blutdruck ist ein bisschen abgefallen während der Einleitung. Das konnten wir mit Akrinor gut abfangen. Und genau, das lief eigentlich alles sehr unkompliziert. 10 Minuten später haben wir Team-Timeout gemacht mit den chirurgischen KollegInnen. Die geplante OP-Dauer war eine Stunde, der erwartete Blutverlust 200 Milliliter und los ging's. Ungefähr 20 Minuten später fiel der Blutdruck der Patientin sukzessive immer weiter ab, sodass ich ihr mit Mühe und Not noch einen zweiten Zugang gelegt habe und wir dann einen Noradrenalin-Perfusor gestartet haben mit so Laufraten zwischen 0,05 und 0,1 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Damit ließ sich der Blutdruck auch gut stabilisieren. Eine Stunde später, man hörte hinter dem Tuch immer leises Fluchen. Die OP gestaltete sich schwieriger als geplant. Ich habe dann auch mal hinterm Tuch hervorgeguckt und gefragt, ob eigentlich alles gut ist auf der anderen Seite. Und dann wurde mir was erklärt von schwieriger Fraktur und überhaupt. Und mir fiel auf, dass die Patientin immer tachykarder wurde. Am Monitor zeigte sich ein tachykardes Vorhofflimmern mit so Frequenzen zwischen 110 und 120 pro Minute. Und irgendwie war ich mir unsicher, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehen soll. Ich habe dann meinen Oberarzt angerufen und ihn gefragt, was er tun würde. Er riet mir, der Patientin großzügig Volumen zu geben und auch großzügig zu transfundieren, wenn der HB unter 9 fiele. Er hat dann noch gefragt, ob er reinkommen soll oder ob ich glaube, dass ich klarkomme. Meine Antwort zu dem Zeitpunkt war, nee, ich komme klar, ich habe ja jetzt einen Plan, was ich machen soll und wenn es schlimmer wird, kann ich ja wieder anrufen. Wir haben dann eine BGA abgenommen, der HB war 10, sie war nicht azidotisch und das Laktat lag bei 1,2. Halbe Stunde später, 1 Liter voll Elektrolytlösung war in der Patientin drin und die Herzfrequenz inzwischen bei 135. Der Noradrenalinbedarf war auf 0,25 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute gestiegen und spätestens an dem Zeitpunkt hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Bauchgefühl. Ich wusste nicht genau, was ist jetzt hier eigentlich los. Wir haben dann nochmal versucht, eine Arterie zu legen. Das ging nicht, weil radial auch sonografisch keine Arterie darstellbar war und der einzige richtig gute Zugang, den wir hatten, über der Arteria brachialis klebt. Und ich den nicht riskieren wollte, weil die Patientin ja doch eine ordentliche Menge Norlaufen hatte in dem Moment. Genau. Wir haben dann erstmal so weitergemacht und die Chirurgen haben auch nochmal bestätigt, dass die Patientin nicht stark blutet und dass die Operation gleich zu Ende sei. Wir haben nochmal eine venöse BGA abgenommen, da war der HB 9,2 und sonst auch alles in Ordnung, was mich in meiner Hypothese, dass wir das jetzt einfach aussitzen können, bestätigt hat. Ich habe mich allerdings sehr unsicher gefühlt und mehrfach darüber nachgedacht, meinen Oberarzt anzurufen, habe mich aber dann wieder von diesem Gedanken verabschiedet. 5 Minuten später hat die Patientin angefangen, sich spontan zu bewegen und auch spontan mitzuatmen. Das hat die Chirurgen gestört. Ich habe daraufhin etwas die Narkose vertieft. Und erneute 5 Minuten später fiel das ETCO2 plötzlich auf 18 ab. Ich hatte auf jeden Fall ein sehr schlechtes Gefühl Und daraufhin entspannte sich in diesem OP-Saal folgende Konversation. Ich äußerte Schwester Ella gegenüber, dass ich mich sehr unsicher fühle und dass ich das Gefühl habe, dass mir die Patientin einfach nicht gefällt, dass ich Angst habe, dass sie gleich einen Kreislaufstillstand bekommt. Ich hatte das Wochenende vorher einen Reanimationskurs gemacht und hatte noch sehr eindrücklich in meinem Kopf, dass ein plötzlicher Abfall des ETCO2 nicht zu einer guten Kreislaufsituation passt. Schwester Ella pumpte mich daraufhin an, ich mache sie wahnsinnig, ich soll mich mal beruhigen, ich soll die Patientin nicht kränker machen, als sie ist und es sei schon alles in Ordnung. Und ich dachte mir, naja gut, Schwester Ella hat 35 Jahre Erfahrung und wahrscheinlich stelle ich mich nur an. Weitere 5 Minuten später fingen die Chirurgen dann an zuzunähen, ich habe die Narkose beendet und die Patientin stabilisierte sich kurzzeitig. Die Herzfrequenz fiel auf 90 ab und auch das NOR konnte ich auf 0,1 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute reduzieren. Als wir dann das Tuch von der Patientin abzogen, fiel mir auf, dass die Patientin extrem blass ist und in dem Moment, wo wir die Patientin ins Bett umlagern wollten, war kein Blutdruck mehr messbar. Die Pulse zentral waren in dem Moment noch tastbar. Wir haben dann Noradrenalinboli gegeben und die Laufrate am Perfusor hochgestellt und ich habe meinen anästhesiologischen Kollegen auf der Intensivstation angerufen und um Hilfe gebeten, der sich dann auch auf den Weg in den OP gemacht hat. Eine Minute später waren dann auch keine Pulse mehr tastbar, sodass wir mit der Reanimation begonnen haben. Nach ungefähr einer Viertelstunde Reanimation gelang uns, eine Arterie in die Arteria femoralis zu legen. Wir haben daraus eine BGA abgenommen. In dieser BGA war der HB 5, das Laktat 8 und der pH 7,1. Die Frage ist, wo ist jetzt dieser ganze HB plötzlich hingegangen und was machen wir jetzt mit dieser Patientin? Wir haben dann weiter reanimiert. Ich habe meinen Oberarzt angerufen, dass er bitte reinkommen soll und wir haben der Patientin 2 EKs transfundiert. Und eine Stunde später haben wir dann wegen mangelnder reversibler Ursachen nach Transfusion von 2 EKs und Normalisierung des HBs die Reanimation abgebrochen. Jetzt zur Frage, was könnte passiert sein? Hatte die Patientin vielleicht eine Fettembolie durch Einbringen des Nagels oder hatte die Patientin, wie der HB nahelegt, einen hämorrhagischen Schock? Aber wenn ja, wo hat sie hingeblutet? Ich habe danach nochmal mit den chirurgischen Kollegen gesprochen, die sich sehr sicher waren, dass da kein Liter Blut irgendwo in den Tüchern verschwunden ist. Wir haben uns das auch nochmal angeschaut und es sah nicht so aus. Könnte die Patientin nach innen verblutet sein, zum Beispiel durch eine unbemerkte Gefäßverletzung bei Einbringen des Drahts? Das ist eine Frage, die sich leider nie klären lassen wird. Die viel wichtigere Frage ist aber, was kann man besser machen? Was können wir alle daraus lernen? Die Fragen, die ich mir danach gestellt habe, war ich vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach noch zu jung und zu unerfahren? Sind WeiterbildungsassistentInnen nach 6 Monaten wirklich schon dienstreif für Dienste, wo kein Oberarzt und kein Facharzt im Haus ist? Dann hätten mir vielleicht mehr Standards geholfen. Reicht ein rosa Zugang für einen Schenkelhals? Und dann der große Punkt mit der Kommunikation. Ich denke, eine Kommunikation von Seiten der Chirurgen wäre auf jeden Fall hilfreich gewesen, wenn man mir kommuniziert hätte, dass es schwierig ist, wenn man mir kommuniziert hätte, vielleicht auch, dass es blutet. Kommunikation mit Schwester Ella, da sind wir gerade schon drauf eingegangen, das ist auf jeden Fall alles andere als optimal gelaufen und ich hätte mir von ihrer Seite mehr Unterstützung gewünscht. Vielleicht ein, wenn du dir unsicher bist, dann ruf deinen Oberarzt an oder ja, ich sehe auch, dass wir ein Problem haben, lass uns das gemeinsam lösen. Und schließlich die Kommunikation mit meinem Oberarzt, der mich zwar gefragt hatte, ob er reinkommen soll, aber vielleicht hätte es ja noch etwas gegeben, was er hätte tun können, damit ich selber verstanden hätte, dass wir ein Problem haben und mir Hilfe gesucht hätte. Und schließlich hätte ich mir auch noch gewünscht, dass dieser Fall mit allen Beteiligten nochmal nachbesprochen worden wäre. Und dann noch zum Schluss, das, was für mich eigentlich am allerwichtigsten ist und warum ich diesen Fall heute mitgebracht habe, was habe ich ganz persönlich daraus gelernt? Für mich war der wichtigste Lernpunkt, vertraue deinem Bauchgefühl. Auch wenn du Anfängerin bist, vertraue deinem Bauchgefühl, weil dein Bauchgefühl ist meistens valide. Ich muss sagen, das war für mich ein sehr, sehr wichtiges Erlebnis in meiner medizinischen Laufbahn und es hat mir auf jeden Fall danach das eine oder andere Mal den Arsch gerettet. Das zweite ist, wenn du darüber nachdenkst, dir Hilfe zu holen, hol dir Hilfe. Sei es der Oberarzt, sei es der erfahrenere Kollege, bitte, wenn du im Rettungsdienst bist, bitte deinen Notfallsanitäterkollegen um Hilfe. Sprich aus, dass du dir unsicher bist und dass du Hilfe brauchst. Und das dritte ist, unterschätze nie einen Schenkelhals. Vielen Dank.
vielen Dank für diesen unterhaltsamen Vortrag. Der war sehr lebhaft und ich glaube, uns allen lief das ein oder andere Mal ein bisschen Gänsehaut über den Körper, weil doch das eine Situation ist, die, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen, die hier im Saal sind und auch im Livestream das nachfühlen können und sagen können, das ist sicherlich was, was in vielen Kliniken in Deutschland passieren könnte. Und wo wir über auch die Offenheit, die du ja an den Tag gelegt hast, sicherlich das System verbessern können. Gibt es Fragen aus dem Auditorium oder im Livestream? Dann könnt ihr die jetzt stellen. Hier bitte im Auditorium die Mikrofone benutzen. Tom, hast du eine Frage?
Eine Frage direkt nicht, aber die Anmerkung, ich fühlte mich sehr an eine eigene Geschichte erinnert. In meinem Fall, ich war vielleicht ein bisschen weiter in der Ausbildung und die chirurgischen Kollegen haben nicht reingeschrieben, dass es kein normaler Gammanagel ist, sondern ein langer Gammanagel mit Zerklagen. Da war relativ eindeutig, dass es sich um hämorrhagischen Schock handelt. Trotzdem stand ich mit meinem rosa Zugang damals dumm nicht. Da. Also unterschätze niemals einen Gammanagel, ist eine wunderschöne Take-Home-Message. Und ich empfehle mittlerweile allen Assistenten bei uns, jeder Gammanagel kriegt einen zweiten Zugang.
Hier vorne eine Frage.
Naja, ach so. Oh, ich hab's an. Hallo. Habt ihr mal daran gedacht, also ihr wusstet ja nicht letztendlich, woran die Patientin gestorben ist. Ob ihr das, eine Obduktion?
Ja, das wurde mit der Familie besprochen und die Familie hat leider nicht eingewilligt.
Ah, okay, aber im Endeffekt habt ihr darüber gesprochen, das ist schon gut.
Benni?
Ja, erstmal Paula, vielen Dank für den Fall. Du hast es super vorgetragen und ich fühlte mich emotional auch berührt. Am Anfang haben alle gelacht, als du von Schwester Ella gesprochen hast. Also ich bin Anästhesie-Pflegekraft und ich kenne auch vielleicht den Oberarzt Meier, vor dem ich Angst habe. Und ich glaube, wir kennen auch alle eine Schwester Ella. Und ich glaube, es hat nochmal gezeigt, dass Angst kein guter Begleiter ist und dass wir eine bessere Teamkultur brauchen. Und dass wir darüber nicht lachen sollten, wenn wir sowas hören, sondern darüber nachdenken, wie wir das in unseren eigenen Kliniken regeln, dass wir eine bessere Teamkultur haben.
Absolut. Dankeschön.
Ja. Aus dem Chat noch eine Rückmeldung an dich. Mutiger Vortrag. Und ich glaube, Respekt von uns allen für diese Offenheit und Transparenz.